Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von Hallo Hebammenzeit, immer anders und immer neu.
Hallo, Marie, ich habe direkt zu Beginn eine Frage an dich. Fällt dir was auf heute an mir?
An dir?
Mhm. Schau mich mal ganz genau an.
Du strahlst. Deine tollen glänzenden Augen.
Ja.
Dein charmantes Lächeln.
Mach weiter, ja genau. Ja. Nein, das ist es nicht. Schau noch mal tiefer.
Tiefer? Unter die Gürtellinie? Nein, da will ich nicht hingucken.
Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Klamotte.
Du hast einen beigen Rollkragenpulli an.
Es ist das gleiche Outfit, was ich auf dem Podcast-Cover trage.
Schnell guckt euch das Podcast-Cover an.
Ja, es ist also wirklich, ich habe gedacht, ich probiere heute mal aus, ob es sich nicht nur auf dem Cover gut macht, sondern auch in unserer Podcast-Ecke.
Und, fühlst du dich?
Ich fühle mich gut, so fange ich an. Ich finde, ich passe hier sehr gut rein. Was sagst du?
Schön, einfach schön. Ganz schön. Dieses wunderschöne Beige.
Fishing for Compliments nennt man das. Aber ich dachte, probiere ich heute mal aus.
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Wir sitzen nicht schon wieder schön zusammen. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir die zweite Folge online gegangen ist.
Da müssen wir
uns
jetzt echt so ein bisschen dran gewöhnen, ne?
Ja, total.
Sonst war es dieser 2-Wochen-Rhythmus. Aber ich habe mich sehr gefreut, jetzt kurz hierhin mich ein bisschen hinzusetzen, mit dir eine Runde zu quatschen. Auch ein bisschen so fast Entspannung.
Ja. Das hat ja auch den Grund, dass die 2 Aufnahmetermine jetzt recht nah beieinander liegen, weil wir beide ja nächste Woche nicht in Heidelberg sind.
Richtig.
Und der Technik noch nicht so sehr vertrauen, dass wir gesagt haben, nee, lass mal lieber schon produzieren. Was wir haben, das haben wir. Weil es wäre ja wirklich der absolute Super-GAU. Stell dir mal vor, die Technik würde versagen und wir müssten alle Zelte abbrechen, zurück nach Heidelberg kommen, damit wir die Folge aufnehmen können. Oder noch schlimmer, Folge 3 könnte nicht online gehen, weil es bei der Technik nicht funktioniert hat, weil wir nicht zurückgekommen sind. Stell dir das mal vor.
Ja, das wäre sehr schlecht. Sagen wir so, die Möglichkeit gibt es. Ich glaube, wir müssen uns nur langsam etwas reingrooven. Wenn hier alles funktioniert, tasten wir uns an unsere Urlaube ran, dass wir dann da von überall auf der Welt anfangen zu streamen.
Wir müssen uns das trauen.
Aufzunehmen. Ja. Wir müssen uns da mal, aber jetzt machen wir es die Woche nochmal so.
Ja, absolut.
Ist ja auch schön. Und
wir dürfen noch langsam mutiger werden. Und ihr, liebe Community, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, auch ihr dürft mutiger werden. Sendet uns gerne eure Sprachnachrichten zu für die Rubrik Hallo Community. Wir haben einige Textnachrichten von euch bekommen, aber da nochmal wichtig. Wir wollen eure Voice hier im Podcast hören. Wir wollen mit euch in den Austausch kommen und deswegen schickt uns unbedingt eine Voice, damit wir eure Frage beantworten können. Und wir sagen euch nachher auch nochmal die Nummer. Vielleicht scheitert es auch manchmal an der Nummer. Obwohl, der Nummer kann es ja nicht gescheitert haben, wenn Textnachrichten kamen.
Ja. Ja. Aber trotzdem, die Nachricht bzw. die Nummer steht in den Shownotes. Wir nennen sie gleich trotzdem nochmal und wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Aber beginnen wir doch mit dem Rückblick der Woche, oder?
Ja.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Auf jeden Fall gerne. Ich habe heute mit. Auf einer Skala von 1 bis der erste Schluck Kaffee am Morgen, Marie. Wie war deine Woche?
Ach, schön, der erste Schluck Kaffee am Morgen. Also für uns beide, vielleicht nicht für alle relatable, aber wir bestehen quasi nicht aus Wasser, sondern aus Kaffee.
Also du meinst, wenn man so die Bestandteile
rettet,
sind es mindestens 20% Kaffee und der Rest ist nur Blut.
Ja, so würde man das, glaube ich, bei uns sehen.
Ein bisschen pathologisch, oder?
Ein bisschen pathologisch, aber ich glaube, das gehört zu unserem Beruf, glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Nach Dienste und Co. Ich glaube, das fordert das auch einfach. Und wir lieben beide sehr Kaffee. Wir trinken ihn sehr, sehr gerne.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe nicht nur Kaffee. Bei mir geht inzwischen fast gar nichts mehr ohne Kaffee. Also das ist jetzt, was die Vorbildfunktion angeht,
Kopfweh,
wahrscheinlich,
wenn du es nicht trinkst.
Ich habe wirklich Kopfschmerzen ohne Ende. Sobald
müssen wir mal einen Kaffeeentzug machen.
Ja, aber das habe ich ja schon probiert. Ne? Ich trinke ja wirklich sehr viel Kaffee. Ich trinke jetzt zwischen 6, also mindestens 6 Tassen Kaffee am Tag. Eher 8, wenn ich ehrlich bin.
Jetzt denken alle, wow.
Kein gutes Vorbild, das weiß ich, aber es kommt natürlich auch, ne, dann, wenn du Nachtdienste ja machst, ist ja bei dir ja auch so, dann trinkst du halt doch noch ein paar Tassen mehr. Und bei mir geht gar nichts mehr ohne Kaffee. Also ich komme erstens nicht in die Gänge. Ich habe Kopfschmerzen ohne Ende, wenn ich zu wenig Kaffee trinke. Also, zu viel und zu wenig ist so ein Ding, hat meine Oma mal gesagt.
Von daher ist es ganz gut, dass wir die Skala nehmen. Nur jetzt versteht ihr, warum wir diese Skala so genommen haben. Es war eine dreiviertelvolle Tasse Kaffee am Morgen. Nicht ein Schlückchen, sondern eine dreiviertelvolle Tasse Kaffee, glaube ich, am Morgen war meine Woche.
Erzähl mir mehr darüber.
Mhm. Nee, also gerade muss man sagen, heute Morgen, also wir sitzen jetzt so ein bisschen am späteren Vormittag heute hier zusammen. Wir sitzen ja auch immer zu unterschiedlichen Zeiten da, aber heute haben wir sehr viele Hausbesuche nämlich vorher gemacht, wir beide. Von daher waren wir heute schon sehr, glaube ich, stressig unterwegs. Große Hausbesuchsrunde habe ich heute gemacht und viele Familien nochmal besucht, weil du hast es gesagt, nächste Woche sind wir nicht in Heidelberg und das hat einen Grund. Unterschiedlicherweise leider bei dir und bei mir, aber es heißt leider, aber mein Grund, warum ich nächste Woche nicht da bin, ist, heute an diesem Tag beginnt die Fasnacht und die fünfte Jahreszeit und du weißt, ich komme ja ursprünglich aus Mainz, der Fasnachtshochburg mit schlechthin. Mein Mann kommt auch aus einer Fasnachtshochburg und von daher schlägt unser Herz natürlich für die fünfte Jahreszeit und das feiern wir gebürtig und wollen natürlich unsere Tochter da auch ranführen, dass sie genauso viel Freude wie wir daran empfindet oder mal hoffentlich empfinden wird. Und genau, deshalb habe ich heute alle Familien nochmal besucht, alle Fragen geklärt, was irgendwie so ansteht und ich hole sie dann schon auch immer noch mal gerne ab, wann bin ich wie wo, weil wenn Fragen oder so natürlich aufkommen, können Sie mich natürlich auch dann kontaktieren. Dann besprechen wir die natürlich dann übers Telefon und genau, deshalb bin ich ganz froh. Es war ein bisschen hektisch heute, ich musste mich etwas beeilen, dass ich heute mit dir hier sitze, aber jetzt ist entspannt. Jetzt haben wir ein schönes Wässerchen da stehen und jetzt kommen wir ein bisschen ins Plaudern.
Ich liebe es, wie begeistert du über die Fasnacht sprichst. Fasnacht sagst du, gell? Ja. Karneval bei uns heißt ja im Osten, heißt ja Fasching. Ich habe diese Begeisterung, ich teile sie nicht mit dir. Ich bin keine Faschingsmaus, du weißt es.
Ja, ich weiß.
Aber ich finde es so schön und wenn du das erzählst, ich freue mich immer so mit dir. Aber
alle Kostüme liegen bereit.
Ich fühle es nicht.
Ich bin richtig ready. Du musst nur sehen, in den Familiengruppen auf meinem Handy geht es so richtig ab. Mir geht da wirklich, da werden heute Morgen wurden schon Fastnachtsumzüge und der Narrenmarsch wurde durchgeschickt und die Fastnachtskostüme und also wir sind alle wirklich 100% on fire. Das wird sehr schön dieses Jahr.
Witzig, wenn die Folge dann ausgestrahlt wird, nächsten Sonntag, ist es ja schon vorbei. Ist ja so ein kurzer Peak, ne? Ja. Aber ich bin gespannt, was du uns dann mit dem Rückblick erzählst.
Genau, was dann da war, wie viel Fasnacht wir gefeiert haben. Nur ich habe mir gedacht, oh, ist es ja doch auch manchmal so, dass man vor allem während dieser Zeit ja auch nochmal krank wird. Jetzt sind wir ja gerade erst krank gewesen, aber ich hoffe, dass wir jetzt so einen Immunboost alle haben, dass
durch.
Wir richtig da gut durchkommen und ja, wir schön Kinderfasnacht feiern und einfach eine schöne Zeit zusammen haben.
Ich drücke euch ganz fest die Daumen und ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß und freue mich schon auf die Erzählung danach. Und irgendwann komme ich mit dir mal mit.
Ja, ich nehme dich mit.
Ich habe schon viele Jahre versprochen.
Du musst unbedingt mitkommen.
Aber bei uns überschneidet sich das halt auch immer so ein bisschen, weil Ferien, eben ja Ferien in der Schule sind. Wir sind auf die Schulferien angewiesen, um Urlaub machen zu können. Und ich bin quasi schon mit einem Fuß im Urlaub. Also es fehlt quasi nur noch der Nagellack und dann sage ich ciao. Ciao, Kakao.
Ciao, Kakao.
Ich bin raus.
Alles schon gepackt. Bei mir sieht es zu Hause noch aus wie Sau.
Nee, also, leider nicht. Da komme ich gleich dazu. Weil meine Woche war wirklich echt, man kennt das ja vor dem Urlaub. Also ich glaube, das geht nicht nur mir so, aber diese Wochen vor dem Urlaub, aber auch echt danach, die sind immer sowas von voll. Also dass du wirklich das Gefühl hast, du mit der letzten Energie schaffst du es gerade so, in den Urlaub zu packen,
den Koffer zuzuziehen und dich ins Auto zu werfen, ja.
Und kommst zurück und wirklich der Erholeffekt hält wie lange an? 2 Stunden gefühlt, ne? Also sind die Berge davor und danach, das ist inzwischen der absolute Wahnsinn. Und die Woche war eh schon voll, urlaubsbedingt. Und weil wir eben auch Dinge organisieren mussten für Hallo Hebamme, einfach, dass nächste Woche alles normal weiterläuft, wie ihr das gewohnt seid. Und wir packen uns natürlich noch was on top, einen Drehtag. Na klar, ja, sicherlich. Der muss unbedingt noch kurz
werden. Vor allem groß. Nicht nur 1-2 Stunden, wie ihr euch
Nein.
das jetzt vorstellt. Dieser Drehtag war
mit
riesig.
Mit Regisseur, Kameramann und Licht.
Und woanders hinfahren. Es war nicht bei uns im Büro. Es war sogar noch ein anderer Ort.
Und da fragt man sich, ne, woran hattet ihr gelegen? Ne?
Woran hattet denn ihr Tier gelegen? Ich erinnere mich noch, wir haben noch kurz am Abend vorher telefoniert. Sag mal, was packst du eigentlich ein? Was ziehen wir denn
Muss die Urlaubstasche nochmal auspacken?
Ich habe doch schon gewaschen. Denn wenn wir da wieder stehen, das war echt lustig.
Ja, wirklich.
Und das haben wir echt auch nochmal gelacht.
Ja, wirklich gelacht. Und dann kamen wir wirklich, war ja eh so diese, du siehst nochmal alle Frauen, besuchst nochmal alle, die gerade in der Wochenbettbetreuung eben noch sind, damit die Vertretungskollegin dann auch nicht so viel zu tun hat. Aber die hat jetzt ihre Übergabe erhalten. Die ist ab jetzt zuständig. Das heißt, ich kann auch mich dann in den Urlaub verabschieden und alle haben Ansprechpartner.
Also sagen wir mal so, unsere Hebammenarbeit auf der wirklichen Hebammenseite haben wir
die ist gut
heute
organisiert.
Abgeschlossen.
Hallo Hebamme, sag ich mal so, toi, toi, toi. Also ob das nächste Woche hier funktioniert.
Seid gespannt, was ihr in den Storys seht. Urlaub oder Fasnacht, es wird wirklich ein Spaß. Nee, und, aber ist das nicht crazy? Das habe ich mir heute auch gedacht, wie vielfältig nicht nur unsere Woche, sondern wirklich unser Tag an sich geworden ist.
Ich liebe das aber inzwischen.
Morgens, weißt du, ja, wir so machen unsere das. Wochenbettbesuche. Dann kommen, sind wir jetzt heute, wir können kurz erzählen. Also, unser Tag heute, nur unser Tag heute war bis jetzt so, wir haben unsere Hausbesuche alle gemacht, ne? Zwischendurch haben wir immer, also Anja und ich, wir telefonieren zwischendurch auch immer mal so, nochmal kurz
immer
Update
mal.
Hier und da. Immer also, mal so kurz.
Gefühlt auf jeder Autofahrt bist du auf meinem Ohr, ich liebe es.
Hallo, ich bin schon wieder.
Wir darf begrüßen, ganz kurz.
Wir begrüßen uns auch gar nicht mehr. Wir reden einfach los ran und losreden. Schnell
läuft das beim Hausbesuch manchmal weiter? Habe ich vergessen aufzulegen? Nein, oder?
Anja, bist du noch dran? Und genau, dann sind wir hier kurz ins Büro gekommen, kurz nochmal die Mails gecheckt, schnell noch was zum Mittag gegessen zusammen und jetzt sitzen wir schon neben meinem Podcast.
Wahnsinn, ja.
Unfassbar.
Und da fragen sich jetzt sicherlich einige, und wann packen Sie die Koffer und machen Sie die Wäsche? Genau das ist der Punkt, das habe ich noch nicht ganz geschafft.
Ja, ich habe gestern Abend zwischen 11:30 und 12:30 gebügelt.
Ich bügel gar nicht
mein
mehr.
Mein Mann hat irgendwann dann so zu mir gesagt, sag mal Marie, also was machst du da?
Meditativ.
Oh, für einen Urlaub. Ja, nee, da muss ich mich echt irgendwie auch nochmal anders organisieren.
Das ist wirklich,
ne? Also, aber wie du sagst, das häuft sich dann so viel an, dann muss man die ganzen Sachen noch besorgen und hier und da. Dann ist die Wäsche nicht richtig trocken, weil es dann halt doch kälter war und im Wäscheraum es nicht richtig getrocknet hat und so. Und dann zieht es sich halt, ne?
Ja, und bei uns ist auch noch der Skiurlaub jetzt in den Faschingsferien steht an. Wir gehen Skifahren.
Viel einpacken,
da musst du so viel einpacken und an so viel denken. Ich wirklich, keine Ahnung. Also wie gesagt, Koffer sind bis jetzt noch nicht gepackt. Auch an meine Familie, liebe Grüße, ich sag's mal so, toi, toi, toi. Ob nächste Woche alle ihre Skiunterwäsche in der passenden Größe dabei haben und die Socken an. Ich sag's mal so. Die Chance steht 50-50, aber jetzt nehme ich erstmal einen Podcast auf.
Und genau, erstmal Prioritäten setzen ist hier angesagt.
Aber man kriegt's ja immer alles zum Schluss hin.
Ja, man also, kriegt's ja immer
oder?
Hin.
Oder? Das ist ja immer das.
Ne,
wir brauchen
hin.
Das auch so ein bisschen, so diesen Stress, wir beide,
manchmal
oder?
Schon.
Es gibt ja Leute, die packen so viel früher, da hätte ich gar keinen Elan. Ja, auch früher, Klassen, wenn man so Ausarbeitung machen musste, Hausarbeiten, auf den letzten Drücker, die Nacht vorher, da hat die Tastatur geglüht, aber vorher hat mich das nicht tangiert. Also das war immer.
Manche packen ja wirklich auch so 3-4 Tage am Stück. Das
würde
mich ja wahnsinnig. Also
ich hasse
weißt du, auch wenn der Koffer da liegt, allein, dass er dann da liegen würde.
Würde ich verrückt machen.
Und dann da immer Sachen reinschmeißt, dann würde ich es wieder rausholen und wieder rein. Nee.
Nee, wäre
das
auch, jetzt
auch nicht so nichts für uns, aber.
Ja, zusammenfassend kann man also sagen, war meine Woche wie eine Tasse kalter Kaffee. Obwohl man da.
Nee, komm.
Obwohl wir einen Shooting-Tag hatten. Lass mich kurz erläutern, warum kalter Kaffee? Ich trinke den fast immer so.
Ja, das
ist mein Alltag. Ich trinke immer kalten Kaffee. Weil ich mag ihn auch, ehrlich gesagt, also manche trinken ja gerne heißen Kaffee, mag ich nicht, überhaupt gar nicht gerne. Verbringe ich immer die Zunge und Liebe, mag ich gar nicht. Ich möchte ihn gerne dann. Und deswegen, ich trinke gerne kalten Kaffee.
Also sehr positiv.
Echt sehr positiv.
Wie meine dreiviertelvolle Tasse
richtig.
Kaffee.
Ja, genau.
Ist doch ähnlich, oder?
Genau. Bevor wir weitermachen, gibt es eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo Hebammenwissen. Ja, kommen wir zu unserer Hallo Hebammenwissen-Kategorie. Da haben wir euch in der Einleitung heute noch nicht verraten, um was es geht. Wir wollten es spannend machen.
Ja.
Sehr spannend. Ist ein Thema, was leider sehr viele Schwangere, aber auch Frauen im Wochenbett betrifft, gerade zur aktuellen Zeit. Deswegen dachten wir, wir nehmen das unbedingt mal mit rein, nämlich die Erkältung in der Schwangerschaft und im Wochenbett.
Das heutige Thema, wie du schon gesagt hast, betrifft ja wirklich viele und das Immunsystem ist in dieser Zeit, also in der Schwangerschaft, aber auch im Wochenbett einfach sehr oft geschwächt, einfach ein bisschen runtergefahren und viele Medikamente sind in dieser Zeit auch tabu, die wirklich nicht genommen werden dürfen und daher stellen sich viele die Frage, was hilft denn eigentlich wirklich, was kann ich machen, vor allem auch in der Schwangerschaft, was kann ich nehmen, wenn ich wirklich eine fiese Erkältung habe, die einen ja auch plagt und auch anstrengend ist.
Oder was muss ich vielleicht auch machen, wenn es über eine Erkältung hinausgeht, ne? Mhm. Da wollen wir euch heute einen Überblick drüber geben. Wir wollen ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Wo kommen manche Dinge her? Auf was sollte man auf jeden Fall achten? Haben auch ein paar Hausmittel für euch dabei, ein paar No-Gos dabei. Also ich hoffe, wenn ihr die Folge dann gehört habt und aktuell betroffen seid, erstmal gute Besserung und dass ihr dann wissen könnt, was ihr tun müsst. Wir fangen mal an so ein bisschen mit der Abgrenzung. Ich glaube, das ist wichtig, weil nicht jede verstopfte Nase in der Schwangerschaft ist ja unbedingt immer gleich eine Erkältung. Denn ein Drittel aller Schwangeren leiden während ihrer Schwangerschaft an einer sogenannten Schwangerschaftsrhinitis. Das ist in Anführungsstrichen nur eine verstopfte Nase und die kommt einfach durch den veränderten Hormonspiegel in der Schwangerschaft.
Und auch durch geschwollene und eine trockene Nasenschleimhaut, vor allem jetzt im Winter natürlich auch durch die Heizungsluft bedingt, ne? Wenn einfach viel geheizt wird, dann trocknen die Schleimhäute ja einfach auch nochmal mehr aus. Das kann tatsächlich Wochen bis auch Monate andauern, also wirklich auch über sich einen längeren Zeitraum ziehen. Und nach der Entbindung sind aber häufig alle Symptome, vor allem auch eine verstopfte Nase, schlagartig verschwunden.
Und das solltet ihr auf jeden Fall mal gehört haben, weil sonst kriegt man vielleicht irgendwie, man steht morgens auf und denkt, oh, Nase zu, was ist denn jetzt los, wäre ich jetzt krank? Nein, das kann mit eurer Schwangerschaft zusammenhängen, ist ganz normal und trifft wirklich einige Frauen. Abgrenzend dazu gehen wir noch auf die Erkältung ein, weil das ist ja auch etwas, ne, was gerade in den Wintermonaten, Wetter wie gerade eben, nass, kalt.
Boah, das zieht ja dann so richtig auch rein. Ne?
Ja, und über 200 verschiedene Viren können eine Erkältung auslösen. Meistens sind die sogenannten Rhinoviren für eine Erkältung verantwortlich. Und das zeigt sich ja so ganz klassisch. Also eine Erkältung kennen wir alle, ne? Schnupfen, Halsweh, ja, Klassiker.
Klassiker. Beginnt meistens mit so einem Schweregefühl im Rachenraum, wenn das wirklich so kratzt und auch wirklich anfängt, so etwas weh zu tun. Und auch in den Bronchien, wenn man dann wirklich hustet und dann fängt wirklich auch die Lunge an zu rasseln. Und der Infekt dauert dann meistens 5 bis 7 Tage. Und das ist eine ganz gute Abgrenzung, weil wir ja gesagt haben, dass der Schnupfen wirklich sich ja über Wochen oder Monate ziehen kann, aber eine Erkältung wirklich meistens 5 bis 7 Tage dauert und dann wieder verschwunden ist. Und jetzt kommen wir aber noch zur echten Grippe, der Influenza.
Über die müssen wir unbedingt sprechen, ja.
Mit der müssen wir unbedingt sprechen, weil sehr viele wirklich davon betroffen sind. Also da schwappt ja gerade eine riesen Influenza-Welle auf uns herab. Und die sollte wirklich ernst genommen werden. Also sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett, auch von der Zeit abgesehen, egal ob man schwanger ist oder es sind ja wirklich schwere Symptome, die man einfach hat, aber vor allem in dieser Zeit. Es können nämlich Komplikationen in der Schwangerschaft dadurch verursacht werden durch eine wirkliche Influenza. Und es ist ja auch so, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission, ja auch eine Schutzimpfung empfiehlt. Da könnt ihr euch gerne bei eurem Arzt, eurer Ärztin einmal beraten lassen. Wir Hebammen beraten ja nicht zu den Impfungen, aber falls ihr da nochmal mehr Infos zu haben wollt, dann fragt bitte an diesen Stellen nochmal nach.
Ist auf jeden Fall auch Teil immer der Mutterschaftsvorsorge, gerade genau. Wenn der Herbst, Winter kommt, bevor die Grippewelle losgeht, werdet ihr da auf jeden Fall auch ausgiebig beraten und
ja,
diese
und auch eigentlich darauf hingewiesen. Ja, allein wenn es schon zum Kinderwunsch geht oder man diesen äußert, wird direkt gefragt, wann wurden Sie das letzte Mal geimpft, vor allem wenn der Winter bevorsteht oder man im Winter sich befindet.
Wenn ihr in der glücklichen Lage seid, dass ihr noch nie eine Influenza hattet, dann hier an dieser Stelle mal die Symptome. Alle, die schon mal betroffen waren, auch ich hatte schon mal, du hast auch schon mal eine, Marieke.
Oh Gott, das
die
war
wissen
so
sofort,
schlimm.
Sofort. War so schlimm. Ich war noch nie in meinem Leben so krank.
Wirklich, also Fieber, wirklich ja hohes Fieber über mehrere Tage.
Wochen.
Und vor allem diese Muskelschmerzen, die Gliederschmerzen, aber auch Kopfschmerzen. Wir konnten uns ja beide gar nicht mehr bewegen.
Ich war 4 Wochen so krank wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich hoffe, ich muss das nie wieder erleben.
Wirklich.
Es war so schlimm.
Und mir ist es auch so in die Nieren hinten reingezogen.
Mein Becken.
Ey, ich konnte nicht mehr liegen. Ich habe dann immer so im Vierfüßlerstand irgendwann im Bett, weil es ist ja,
stimmt sich auch.
Es tut ja alles nur noch
so
weh. Es ist wirklich echt nicht schön.
Und wir wussten eigentlich relativ gleich beide, dass wir eine Influenza haben, weil das zeigt sich mit so ganz plötzlich auftretenden Symptomen. Fieber, das ist meistens so der Klassiker, von einem auf dem anderen Moment Fieber, meistens auch hohes Fieber, Muskel- und auch Kopfschmerzen. Also das, was du gerade auch schon beschrieben hast, ne, dass es dir den ganzen Körper, du fühlst dich hundselend, also wirklich von einem Moment auf den anderen. Und wichtig ist eben auch bei der Influenza, das ist nicht nur, dass die Atemwege eben da betroffen sind, sondern dass der ganze restliche Körper eben auch in Mitleidenschaft gezogen ist und man das überall in jedem Muskel, in jedem Knochen bis zum kleinsten Zeh einfach spürt.
Und in der Schwangerschaft deshalb nochmal wichtig, bei diesen Symptomen sucht bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf und lasst das abklären, dass man eben auch schauen kann, wie geht's euch, aber auch eurem Baby im Bauch. Aber wie schützt man sich jetzt am besten in der Schwangerschaft und im Wochenbett vor einer Erkältung? Da haben wir auch noch ein paar Punkte für euch, auf die ihr vielleicht achten könnt. Regel Nummer 1, Abstand halten und Hygiene beachten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vor allem bei Kontakt mit bereits erkrankten Personen, da wirklich versuchen, auch den Kontakt zu meiden oder zu sagen, hey, wenn es euch besser geht, dann können wir uns dann nochmal treffen, dass ihr einfach so ein bisschen schaut, dass ihr jetzt nicht mit allen verschnupften Nasen und hustenden Menschen in der Umgebung seid. Es lässt sich nicht immer verhindern, aber vor allem, dass man da einfach so ein bisschen sensibler drauf schaut.
Ich finde, das hat sich aber die letzten Jahre ja auch etabliert, dass man vorsichtiger geworden ist. Ich meine, vor ein paar Jahren, da sind wir noch, egal wie rotzekrank wir waren, gefühlt alle arbeiten gegangen oder wir sind nur die Leute gegangen und es musste irgendwie weitergehen. Da hat man keinen Schnupfen, keine Erkältung, nichts irgendwie. Ja, das hat man nicht auskuriert. Und jetzt sind wir schon bewusster geworden und meiden dann auch den Kontakt. Also, oder hast du nicht auch das Gefühl, dass man rücksichtsvoller geworden ist
mit dem Umfeld, beziehungsweise, dass man sonst auch Bescheid sagt. Hör mal zu, ich habe jetzt irgendwie Schnupfen und Husten. Mir geht's gut, aber ich wollte es dir sagen. Ist das okay oder sollen wir es einfach nochmal verschieben? Also ich glaube, dass man offener darüber redet oder die Hinweise dazu gibt. Und ich finde, das ist eigentlich eine tolle Entwicklung.
Finde ich auch.
Weil man dann selbst dazu entscheiden kann, auch die Playdates auch mit den Kindern, ne? So und so ist gerade die Situation, wollen wir uns heute treffen, ja oder nein? Und dann kann man es entweder verschieben oder man sagt, ja komm, ist gut. Aber dann hat man es gemeinsam entschieden, egal in welche Richtung es dann geht, ob man nochmal krank wird oder nicht.
Genau, nee, das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Außerdem wichtig, wenn so eine Krankheitswelle gerade rumgeht, wie das bei uns hier im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg gerade der Fall ist, dass man vielleicht in diesen Momenten, in diesen Zeiten mal auf das Händeschütteln und auch auf intensive Umarmungen verzichtet. Fällt manchmal schwer, aber kann natürlich vor einer Ansteckung schützen und schaut darauf, dass ihr euer Immunsystem stärkt. Bewegt euch. Geht regelmäßig raus an die frische Luft, macht Spaziergänge, die tun euch gut, die tun aber auch, wenn ihr schon Kinder habt, euren Kindern gut. Geht schwimmen, Radfahren, seid einfach draußen und auch Entspannungsübungen können sehr, sehr hilfreich sein. Gönnt euch Ruhepausen, ne? Spielt so ein bisschen zusammen, ne? Das ist nicht Stress, ne? Kann einfach ein Immunsystem schwächen und kann Krankheiten begünstigen. Und schaut darauf, dass ihr ausreichend Flüssigkeit über den Tag zu euch nehmt, um euer Immunsystem zu stärken. Das kann einfach Wasser mit Zitrone sein, jetzt gerade in dieser Phase, oder auch ein kleines Scheibchen Ingwer rein, einfach, dass ihr da gut durch die kalte Jahreszeit kommt.
Wir teilen gerade noch mal so ein bisschen auf in Schwangerschaft und Wochenbett und wir starten einmal mit der Erkältung in der Schwangerschaft. Warum ist das denn überhaupt so oder warum kommt es da auch verhäuft noch mal vor? Es ist nämlich so, dass das Immunsystem durch die hormonelle Umstellung oft eben etwas geschwächter ist und einfach anfälliger wird, Erreger, Viren aufzunehmen und es dann einfach zu Erkältungen kommen kann. Vor allem, wenn auch Geschwisterkinder schon da sind, die vielleicht ja auch in der Kita sind und dadurch einfach nochmal viel mehr mit nach Hause bringen. Was hier aber ist oder was man wissen sollte, dass viele Medikamente oft nicht erlaubt sind, weil sie einfach für das Baby gefährlich sein können. Da fallen einfach viele, viele schon mal raus und deshalb ist es so, wenn man erkältet ist, dass es gar nicht so viele Alternativen gibt, also viele Hausmittel, auf die kommen wir jetzt auch gleich nochmal, aber wirklich Medikamente zu nehmen, das ist tatsächlich etwas schwieriger. Deshalb können auch Erkältungen wirklich ein bisschen langwieriger laufen. Sie brauchen vielleicht auch ein bisschen länger, bis das alles abgeklungen ist, weil das Immunsystem einfach anders arbeitet in der Schwangerschaft als außerhalb. Und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass ihr genug schlaft und auch Stress vermeidet. Denn Schlafmangel und Stress können die Genesung auch hier wirklich verlangsamen und deshalb ist es wichtig, wichtig, dass ihr darauf achtet, genug eine Mütze voll Schlaf zu bekommen und wirklich den Stress in der Zeit so gut es geht in eurem Alltag zu reduzieren.
Ich hatte ja auch gerade schon gesagt, dass Bewegung was Gutes ist fürs Immunsystem, aber gerade das ist ja, je weiter die Schwangerschaft vorangeschritten ist, manchmal gar nicht so leicht, wenn ja das Gewicht des Bauches einen einschränkt oder vielleicht man auch Probleme hat mit der Symphyse, mit dem Becken, weil das sich so ganz instabil anfühlt, wenn man vielleicht Probleme hat, größere Strecken zu laufen, aber es ist trotzdem, auch wenn ihr diese Einschränkung habt, wichtig, dass ihr ein ganz kleines bisschen rausgeht, ein bisschen bewegt. eben um euer Immunsystem zu stärken. Wir haben ein paar Hausmittel und natürliche Helfer für euch mitgebracht, wenn ihr in der Schwangerschaft betroffen seid. Als allererstes, tolle Sache, auch nicht schwanger, eine Inhalation. Könnt ihr entweder machen mit Salz oder nehmt getrocknete oder frische Kamille, wenn ihr das habt, übergießt das mit heißem Wasser und setzt euch dann über den Dampf.
Dann, auch wichtig, viel trinken. Du hast es vorhin schon gesagt, eine ausreichende Zufuhr an Flüssigkeit ist wichtig in Form von warmen Tees, wie zum Beispiel auch Ingwer, den man aufbrühen kann, Lindenblütentee, aber auch Kamillentee. Wichtig ist hier alles in Maßen, also nichts in hohen Dosen zu sich zu nehmen. Wechselt auch immer mal ab, macht mal einen Ingwertee, dann mal vielleicht einen Kamillentee, dass ihr da ein bisschen auch Abwechslung reinbekommt und trinkt wirklich viel. Das ist sehr wichtig, vor allem, dass eben die ganzen Erreger und Viren wieder rauskommen und ihr einfach schnell wieder gesund werdet.
Honig ist auch so ein altbewährtes, sehr gutes Hausmittel bei Erkältungen. Allerdings müsst ihr da vorsichtig sein, wenn ein Schwangerschaftsdiabetes bei euch diagnostiziert wurde, dann ist das natürlich nicht das geeignete Hausmittel der Wahl. Da haben wir gleich aber noch ein paar Tipps nämlich für euch, denn wenn ihr einen Gestationsdiabetes habt und erkältet seid, dann könnt ihr zum Beispiel lauwarmes Wasser mit Zitronensaft einfach zu euch nehmen, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Ihr könnt zum Beispiel aber auch Thymian oder Spitzwegerich-Tee trinken. Gilt auch wieder für alle, die kein Gestationsdiabetes haben, diese zwei Tipps. Und wir haben noch für euch einen zuckerfreien Zwiebelsaft mitgenommen, wenn ihr eben einen Gestationsdiabetes habt. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, wie der zuckerfrei geht oder ohne Honig, ihr nehmt dafür einfach eine große Zwiebel, schneidet die auf und köchelt die mit 100 Milliliter Wasser bei ganz niedriger Hitze, so 10 bis 15 Minuten. Und dann seiht ihr das durch ein Sieb ab, diesen Zwiebelsaft, und könnt mehrmals täglich ein Löffelchen davon trinken. Wichtig, immer gut im Kühlschrank aufbewahren, damit er nicht umkippt. Und dann ist das ein super geniales Hausmittel. Zwiebelsaft mag ich ja persönlich sehr. Du auch, Marika?
Ja, man ist, finde ich, klingt im ersten Moment immer so ein bisschen, Zwiebelsaft, mag man das? Aber es schmeckt eigentlich gar nicht so
schlecht,
finde ich auch.
Also, und hilft wirklich phänomenal.
Es hilft wirklich phänomenal. Ja. Probiert es wirklich mal aus. Aber natürlich auch Nasenspülungen mit Meersalz sind super, ne, um die Atemwege zu befreien. Vor allem Nasennebenhöhlen, wenn man wirklich da auch Probleme hat, dann probiert es gerne mal mit einer Nasenspülung aus. Und natürlich Ruhe und Schlaf so viel wie möglich, dass euer Körper wirklich Zeit bekommt zu regenerieren und gleichzeitig auch einen Mensch in euch weiter wachsen zu lassen. Also da werden ja wirklich Energien an allen Enden und Ecken gebraucht. Von daher gebt eurem Körper Ruhe, so viel wie es geht. Nehmt euch zurück, holt euch Unterstützung mit dazu, falls ihr die wirklich braucht, von Familien, Partner, Partnerin oder ähnliches, dass ihr wirklich die Erkältung gut auskurieren könnt.
Außerdem da noch ein kleiner Tipp dazu: Wenn ihr euch hinlegt, dann könnt ihr euch in Kissen unterlegen, dass ihr einfach so ein ganz kleines bisschen erhöht liegt, entweder auf der Couch, aber auch im Bett, weil das unterstützt das Atmen und da fällt es euch vielleicht ein bisschen leichter, während dieser Phase Luft zu holen.
Guter Tipp.
Gesunde Ernährung. Auch nochmal etwas, was wir ansprechen wollen, ist während der Schwangerschaft für viele eigentlich selbstverständlich, aber schaut drauf, dass die wirklich sehr Vitamin C-reich in dieser Phase ist. Das geht entweder durch Zitrusfrüchte, ihr könnt aber auch, das ist etwas, was jetzt nicht so der Klassiker ist, aber was sehr zu empfehlen ist, Hagebuttentee. Ne? Das ist ja so eher der klassische Oma-Tee. Ne? Die Oma hat immer Hagebuttentee getrunken bei mir. Ich weiß nicht, ist nicht mehr so on vogue. Ihr könnt zum Beispiel frische Hagebutten oder auch getrocknete Hagebutten nehmen. Wichtig, die getrockneten, die müsst ihr so ein kleines bisschen mörsern, bevor ihr die dann aufbrüht, damit die Inhaltsstoffe einfach besser gelöst werden. Aber das ist ja auch so ein ganz altes Hausmittel, was sehr Vitamin C-reich ist. Und die rote Paprika.
Sehr lecker, esse ich auch sehr gerne.
Ich auch.
So gerade eine frische, hier auch so, rote Paprika.
Ja. Ja, in der kalten Jahreszeit so ein Süppchen oder auch frisch, ne, mag ich auch gerne. Ja.
Richtig, richtig lecker. Und achtet auch gerne darauf, dass ihr die Luftfeuchtigkeit in den Räumen bei euch erhöht. Vor allem, wenn ihr viel heizt, jetzt im Winter, ne, haben wir einfach viel Heizungsluft, weil es natürlich draußen kalt ist, dass ihr einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit habt, dass eure Schleimhäute gut befeuchtet werden. Was man hier machen kann zum Beispiel ist, wenn ihr einen Heizkörper bei euch habt, dass ihr einfach eine Schale Wasser aufstellt oder ein bisschen ein feuchteres Handtuch darüber hängt, dass eben die Feuchtigkeit in die Luft abgegeben wird.
Wäsche aufhängen in der Wohnung, auch
Wäsche
sowas.
Wäsche aufhängen in der Wohnung, genau, dass einfach die Feuchtigkeit auch da ist. Oder es gibt natürlich auch verschiedene Geräte, Luftbefeuchter, die ihr aufstellen könnt. Also schaut mal, was ihr da machen könnt, damit einfach die Luftfeuchtigkeit ein bisschen erhöht bleibt.
Jetzt habt ihr ein paar Tipps von uns bekommen. Wir wollen an der Stelle aber auch unbedingt noch erwähnen, wann reichen diese Tipps und Hausmittel und Ruhe und Schonung und was wir hier gerade alles genannt haben, nicht mehr aus. Wann solltet ihr zum Arzt? Immer bei anhaltendem hohen Fieber. Da gibt es gar keinen Pardon, da müsst ihr wirklich los. Das müsst ihr einmal abklären lassen. Oder auch, wenn sich die Symptome bei euch nach einer Woche überhaupt nicht bessern oder nur minimal bessern, dann solltet ihr euch einmal vorstellen, damit man schauen kann, okay, woran liegt's? Was kann man vielleicht noch Gutes tun? Ist da auch alles in Ordnung?
Aber auch bei starkem Husten, Atemnot und bei anhaltenden Gliederschmerzen oder wirklich extremer Schwäche, wenn ihr euch sehr geschwächt fühlt, wenn ihr wirklich nur noch da liegt und sagt, oh, ich kann mich fast nicht mehr bewegen, dann klärt das bitte auf jeden Fall ab.
Und dann auch wirklich zeitnah, dann müsst ihr auch nicht die Woche erst abwarten. Wir sind ja manchmal auch so, wir Frauen, ne?
Ja, wir halten relativ viel aus. Das ist dann, also bitte halt es nicht aus. Denn genau, lasst euch da wirklich helfen, dass man dann schauen kann, was kann man euch Gutes tun, auch vielleicht Infusionen anhängen, dass ihr ein bisschen Flüssigkeit nochmal mehr bekommt. Also lasst das auf jeden Fall bitte einmal abklären. Wie sieht es jetzt aber im Wochenbett aus? Jetzt hatten wir es über die Schwangerschaft, jetzt kommen wir,
da muss ich dir was erzählen,
doch einmal ins Wochenbett.
Ich war in meinem Wochenbett, ich habe vorhin gesagt, ich war noch nie so krank wie meine Influenza, ich war doch nochmal so krank, damals in meinem Wochenbett.
Echt?
Ich das weiß war ich noch gar so nicht. Krank.
Ich bin ist auch ja nicht so ein guter Zeitpunkt.
Das war der schlechteste Zeitpunkt. Ich bin ja gefühlt auch nie krank, außer diese Influenza da damals. Aber im Wochenbett, Schmausi war, ich würde sagen, knapp 4 Wochen hat es mich so umgehauen, dass wirklich gar nichts mehr ging. Ich war so malat, dass wirklich auch jede Hilfe gebraucht habe, die ich irgendwie kriegen konnte, weil wirklich von einem Moment auf den anderen es mich völlig umgehauen hatte. War aber keine Influenza, glücklicherweise damals nicht. Nur in Anführungsstrichen eine Erkältung, aber die hat mich voll umgehauen.
Und ich kann dir jetzt auch sagen, warum es dich so umgehaut hat, obwohl es nur so eine Erkältung war, weil...
Ich glaube, ich weiß es schon, aber erzähl es dir.
Ich erzähl es dir jetzt trotzdem nochmal. Und allen anderen Hörerinnen und Hörern da draußen auch nochmal. Weil natürlich erstmal der Körper auch eine Regeneration von der Geburt einfach nochmal braucht. Ne? Also das ist ja dann nicht nur die einzige Baustelle, diese Erkältung zu bekämpfen, sondern ja noch vieles, vieles mehr. Und eine Erkältung erschwert einfach diesen Heilungsprozess, der bei einer Geburt stattfindet. Ne? Die ganzen Umstellungen, die ja passieren, hormonell, körperlich, wenn doch vielleicht auch Geburtsverletzungen aufgetreten sind. Also das kommt ja einfach nochmal alles on top mit dazu. Und die Mütter sind oft erschöpft und benötigen viel Ruhe. Klar, erstens, weil sie gerade eine Geburt hinter sich haben, aber weil natürlich dann ad hoc das Wochenbett ja auch losgeht, der Schlafmangel ja auch beginnt, eine neue Situation zurechtfinden, plus Erkältung, plus allem drum und dran, es ist einfach
schlechtester Zeitpunkt.
Es ist zu viel. Also allein, wenn man es, finde ich, nur erzählt, merkt man schon, wie überfordernd allein ja schon die Umstellung sein kann. Aber wenn das auch noch dazu kommt, ist das natürlich wirklich
der Super-GAU. Ich erinnere mich noch bei mir, mir ging es so schlecht und alles nachvollziehbar kann man mir wegschenken. Aber ich hatte so eine Sorge, Schmausi anzustecken. Ja. Diese Sorge, sein Kind mit dieser Erkältung oder was man sich da auch eingefangen hat einzustecken, das war immens. Das war wirklich...
Und gleichzeitig hört man ja auch immer, in der Zeit ist es ganz besonders wichtig, viel zu bonden, Haut-zu-Haut-Kontakt, ne, eng miteinander zu sein. Und das soll man bei einer Erkältung ja auch nicht immer. Also klar, kann man auch sehr viel näher austauschen, aber da ist man ja dann so ein bisschen in einem Zwiespalt. Ne? Ja, was, wie kommt man damit auch irgendwie zurecht?
Ich habe sie damals sie hat sich bei mir angesteckt, weil kam dann noch on top. Noch ein 5 Wochen altes Kind dann noch mit so einer, auch einer fetten Rotznase inhalierend.
Die tun sich ja dann wirklich auch so schwer zu trinken, ne? Weil sie atmen ja hauptsächlich über die Nase.
Katastrophe.
Und dann beim Anlegen ist es ja wirklich dann noch echt eine Herausforderung. Also, Mensch, ihr Armen.
Da fragt man sich, ne, wie war dein Wochenbett? Da habe ich irgendwie weggedrängt, wo wir jetzt aber das ausgearbeitet haben hier die Folge, beziehungsweise jetzt gerade drüber sprechen, merke ich auch das jetzt noch tief, kommt noch wieder hoch, ne? Also da hat uns wirklich ganz schön gebeutelt. Noch ein Punkt, auch noch wichtig im Wochenbett, wenn ihr eine Bauchgeburt hattet, beziehungsweise einen Kaiserschnitt, darunter ist der Begriff ja vielen geläufiger, dann ist es natürlich ja auch so, wenn du dann hustest oder auch niesen musst oder die Nase schneuzt, das tut ja nochmal mehr weh und ist ja nochmal unangenehmer, da kommt ja immer nochmal was drauf. Also auch da, denkbar schlechtester Zeitpunkt, um wirklich sich was einzufangen.
Wir werden auch oft gefragt, wie verhält sich das Stillen in dieser Zeit, wenn man wirklich stark erkältet ist? Darf ich mein Baby weiter stillen, ja oder nein? Und wir sagen hier ganz klar, ja, es ist sogar wichtig oder empfehlenswert, dass ihr es macht, denn das Baby nimmt über die Muttermilch wertvolle Antikörper auf und kriegt somit eigentlich wie so eine passive Immunisierung von euch mit. Und damit könnt ihr euer Baby sogar besser schützen, wenn ihr weiter stillt. Wir wissen, dass es aber wirklich auch sehr anstrengend und anspruchsvoll sein kann, wenn ihr wirklich körperlich erschöpft seid, wenn ihr wirklich sehr krank seid, einfach in dieser Häufigkeit weiter zu stillen. Dann habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit abzupumpen und dann eben über eine Flasche die Muttermilch zu geben. Dann kann das vielleicht auch der Partner, die Partnerin übernehmen.
Oder einen Becher zum Beispiel.
Oder über einen Becher zu geben oder eben eine Spritze. Mhm. Geht ja auch, dass man es über eine Spritze aufzieht. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und ihr habt dann, kommt vielleicht, wenn man das auch jede zweite Stillmahlzeit macht, ne, dass man einfach ein bisschen Pause zwischendurch hat. Lasst euch da gerne auch bitte von eurer Hebamme zu nochmal beraten. Ruft sie da gerne nochmal an, dass man einfach schauen kann, was individuell dann in eurer Situation ein guter Weg für alle sein kann.
Und achtet in dieser Zeit nochmal mehr auf Hygiene. Also gerade bevor ihr euer Kind dann stillt, dass ihr schaut, dass ihr gut Hände wascht, aber eigentlich vor jedem Kontakt, den ihr zu eurem Baby dann sucht, dass ihr da einmal wirklich mit Seife und Wasser gründlich die Hände wascht, haben wir alle auch in den letzten Jahren gelernt, wie geht eigentlich gründliches Händewaschen und wie lange dauert das eigentlich, aber das ist in dieser Phase wirklich sehr, sehr wichtig, um eben eine Ansteckung zu vermeiden, aber das gilt nicht nur für euch, das gilt generell für alle anderen Personen, die auch mit eurem Kind in Kontakt kommen, also auch für euren Partner, aber zum Beispiel auch, wenn ihr Besuch bekommt, ne, von Schwiegereltern, Freunde, Freundinnen zu Besuch kommen, generell, wenn Besuch kommt, ich empfehle das meinen Familien immer, im Wochenbett, wenn jemand von draußen reinkommt, Hände waschen haben wir uns inzwischen eigentlich ja fast alle angewöhnt in den letzten Jahren, aber ich finde es trotzdem meisten, immer noch mal wichtig zu erwähnen, weil man erlebt es auch heutzutage immer wieder, denkt man, gibt es auch nicht, dass sich Leute, wenn du so auf öffentlichen Toiletten bist, die waschen sich einfach nicht die Hände. Hm. Hä? Also warum, da fragt man sich immer, was ist denn da eigentlich los, oder? Ja. Das gibt's doch nicht, oder? Aber siehst du immer wieder jemand, der sich da an dir am Waschbecken vorbeidrückt, vorbeischleicht, die Hände nicht gewaschen hat. Und deswegen an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen, haltet diese Hygieneregeln im Wochenbett gründlich ein und fordert die euch auch von BesucherInnen ein, die zu euch kommen.
Und nicht nur das dürft ihr einfordern, sondern steht auch für euch und euer Baby ein, falls wirklich gerade eine große Erkältungswelle unterwegs ist, Termine und Besuche wirklich abzusagen und zu verschieben. Ich weiß, es fällt vielen schwer und vor allem, wenn es dann wirklich auch Oma und Opa, ne, und so betrifft. Aber es bringt ja alles nichts. Wenn am Schluss ihr noch kranker seid, ne, oder euch zusätzlich dazu nochmal mehr was einfangt, das soll oder einfach
überhaupt
nicht
was
sein.
Einfangt,
oder
ja.
Überhaupt, ne, wenn da irgendjemand schniefend irgendwie gerade sitzt und dann auch noch das Kind halten möchte.
Um Gottes Willen.
Also steht da wirklich für euch ein und wir wissen, es fällt oft nicht leicht, aber habt den Mut, die Termine zu verschieben und abzusagen. Falls nötig, genau, natürlich auch eine Maske zu tragen. Mhm. Diese Möglichkeit gibt es ja auch, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist. Oder der Besuch auch und sagt, ich habe einen leichten Schnupfen. Ich ziehe aber vorsichtshalber jetzt einfach eine Maske auf, um einfach über eine Tröpfcheninfektion, eine Infektion zu vermeiden oder deshalb auch durch die Maske diese zu minimieren. Dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
Wir haben für euch im Wochenbett, falls ihr gerade betroffen seid, natürlich an dieser Stelle erstmal gute Genesungswünsche. Und dann haben wir auch ein paar Hausmittel und Tipps zur Erholung für euch auch hier nochmal zusammengestellt. Und da habe ich es gerade schon gesagt, die Erholung müsst ihr priorisieren. Das fällt im Wochenbett, in dieser neuen Phase des Lebens, in dieser aufregenden Phase des Lebens, unglaublich schwer. Aber ihr müsst schauen, dass ihr das auf Nummer eins setzt. Haushalt und andere Dinge fallen hinunter. Versucht die zu delegieren. Wenn das aber nicht geht, dann muss es bleiben, weil ihr müsst schauen, dass ihr wieder zu Kräften kommt und das schafft ihr nur, wenn ihr euch erholen könnt. Und was da sehr hilfreich sein kann, wenn ihr euch was eingefangen habt, krank seid, organisiert Unterstützung. Das kann durch euren Partner, durch eure Partnerin sein, aber auch durch euer ganzes näheres Umfeld, eure Familie, Freunde. Die sind meistens unglaublich dankbar, wenn sie im Wochenbett ja irgendwas an die Hand bekommen, was sie sowieso für euch machen können, wenn ihr konkrete Aufgaben benennt. Da freuen sich viele drüber und kommt eben noch so eine Erkältung dazu. Dann delegiert vielleicht hier, der Wäschekorb steht vor der Tür, nehmt den doch mal mit. Das wäre super hilfreich, wenn ihr mir die Sachen vielleicht einmal waschen könntet. Oder wir schaffen es gerade nicht, gesund zu kochen für uns. Könnt ihr uns vielleicht was vorkochen, was vor die Tür stellen? Also solche Dinge, fragt danach, holt euch da jemanden rein. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht und erleben das auch so, wenn das Familien trifft, die wir auch betreuen, dass da sehr viele sehr dankbar sind und gerne unterstützen, wenn sowas auftritt.
Was könnt ihr jetzt aber machen? Wärme hilft hier immer gut. Zieht euch warme Socken an, aber auch zum Beispiel, wenn ihr Ohrenschmerzen habt oder ähnliches, kann hier auch ein Zwiebelsäckchen immer mal gut helfen. Einfach eine Zwiebel klein schneiden, in ein kleines Säckchen tun und zum Beispiel auch auf das Ohr legen. Und natürlich, wir werden es nicht müde zu sagen, Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit. Nehmt genug da zu euch in Form von Stilltees, lauwarmem Wasser, hier auch mit Zitrone, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch im Wochenbett gut. Aber natürlich auch eine tolle Brühe oder Hühnersuppe sorgt hier auch für viel Energie. Und oh, man kennt es ja auch noch so von zu Hause oder früher, ne? Wenn man irgendwie krank war und dann hat die Mama eine schöne Hühnersuppe gemacht, da kommt man einfach wieder gut zu Kräften. Ihr könnt natürlich aber auch hier inhalieren, auch hier mit Salzwasser. Einfach ein bisschen Salz ins Wasser geben und schön inhalieren, damit eben die Atemwege auch hier schön frei werden, die Nebenhöhlen, der ganze Schleim und Rotz sich da eben einmal löst und rauskommen kann. Und natürlich auch, wir wissen auch, das Wochenbett ist zur Ruhe da, zur Regeneration, aber leichte Bewegung kann hier doch auch manchmal helfen, kurz frische Luft zu schnappen und einfach so ein bisschen den Kreislauf zu stabilisieren. Das heißt nicht, dass ihr Riesenspaziergänge machen müsst. Wenn ihr vielleicht auch einen Balkon oder einen Garten habt, reicht es ja auch da einfach mal 10 Minuten rauszugehen, kurze Luft zu schnappen, da einmal eine kleine Runde zu drehen und wieder reinzukommen, aber dass einfach der Kreislauf auch ein bisschen in Schwung bleibt.
Und was ja auch wichtig ist im Wochenbett, ist das Risiko für Thrombosen ja auch stark erhöht, dass ihr einfach etwas in Bewegung bleibt, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt, um dieses Risiko eben zu senken. Auch das muss an der Stelle nochmal erwähnt werden. Für euch auch wichtig, wenn ihr gerade betroffen seid, Hausmittel nicht helfen, ihr euch hundsinnig fühlt, wann müsst ihr zum Arzt? Immer dann sofort, wenn hohes Fieber auftritt, das länger als 24 Stunden anhält. Weil wir müssen da auch nochmal ganz klar abgrenzen. Es gibt ja nicht nur Erkrankungen im Wochenbett, die irgendwie durch eine Erkältung oder durch eine Influenza verursacht werden, sondern es kann ja auch wochenbettbedingte Erkrankungen auftreten, wie zum Beispiel Infektionen oder auch Rückbildungsstörungen, die sofort behandelt werden sollten und die ihr nicht lange rauszögern solltet.
Und die mit denselben Symptomen einhergehen, ne? Gliederschmerzen und Fieber.
Kränklich fühlen.
Also da kommen die ja schon auch ähnlich immer mal raus. Das heißt, genau, lasst es da auf jeden Fall einmal abklären. Und Kreislaufprobleme.
Ja, auch so eine Sache.
Ne? Also auch hier, dass man eben schaut, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, mir ist so schwindelig und irgendwie, ich komme gar nicht hoch, noch nicht mal wirklich 3 Schritte geradeaus zu gehen, bitte lasst es auch direkt einmal abklären. Und achtet in der Zeit, falls ihr stillen solltet, bitte auf eure Brust. Das ist auch nochmal wichtig.
Weil durch so eine Stresssituation ist die Gefahr eines Milchstaus beziehungsweise weiterführend dann auch einer Mastitis massiv erhöht. Und deswegen sagt eurer Hebamme, wenn ihr im Wochenbett seid, unbedingt einmal Bescheid, dass ihr eine Erkältung gerade habt, dass ihr euch nicht gut fühlt, dass die schon mal Bescheid weiß. Da sind wir nämlich schon immer in Hab-Acht-Stellung, weil das ist meistens dauert es da nicht lange. Dann kommt dann, ach du, jetzt meine Brust irgendwie fühlt sich nicht so gut an, die ist warm, die ist ein bisschen hart an der Stelle, die ist gerötet. Und dann sind wir Hebammen natürlich Ansprechpartnerin Nummer 1. Und wenn ihr keine Hebamme habt, dann, wenn diese Symptome auftreten, ihr einen Milchstau bei euch feststellt, eine Verhärtung in der Brust, Rötung, Schwellung, wie ich es gerade schon gesagt habe, Schmerzen habt, dann sucht euren Facharzt, eure Fachärztin auf, dass die sich das einmal anschauen können und bis dahin frühzeitig auch reagieren. Ne? Sobald ihr Symptome bei euch bemerkt, dann macht Brustmassagen, legt das Kind priorisiert an dieser Seite an und macht eben auch Brustwickel mit Quark, aber auch zum Beispiel mit Weißkohlblättern, weil die können euch helfen, diesen Stau zu lösen. Ich glaube, dazu machen wir irgendwann nochmal eine ganze
Folge zu.
Folge.
Da können wir ja so viel zu erzählen. Wir kennen es ja auch schon. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Das ist immer übermorgen noch da. Aber wir machen da mal eine Folge draus.
Aber das sind immer so die ersten schnellen Helfer. Und auf was ihr achten solltet, wenn ihr eben eine Erkältung habt, da dauert es meist nicht lang. Und da kommt die Brust noch hinterher. Das ist leider auch so eine blöde Sache im Wochenbett. Die lässt sich häufig aber leider nicht vermeiden.
Kommen wir nochmal zu den Medikamenten in der Schwangerschaft und Stillzeit und auch deren Alternativen. Wir haben es ja immer schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, dass man da etwas vorsichtiger sein muss. Deshalb wollen wir da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Grundsätzlich gilt nämlich, Alternativen aus nicht-medikamentösen Heilverfahren sind den Arzneimitteln immer vorzuziehen, denn Jede Medikamenteneinnahme wirkt sich gewissermaßen auf Mutter und Kind aus. Das muss man wissen. Deshalb sollte man wirklich mit Bedacht einfach Medikamente einnehmen und die wirklich rücksprechen, auch vorher, bevor man sie einnimmt. Und da haben wir euch ein Beispiel mitgebracht. Vor allem, wir nennen das Beispiel Ibuprofen, weil das ja ist, was man ja auch immer schnell mal nimmt, was man ja auch weiß, außerhalb der Schwangerschaft, oh, ich habe irgendein paar Kopfschmerzen.
Kriegst du komm, auch ohne Rezept überall.
Ohne Rezept überall kriegst du das, ne? Komm, wir werfen mal eine schnelle Ibuprofen ein. Ja. Das kann aber wirklich tückisch sein, vor allem, wenn es sich um das dritte Trimester in der Schwangerschaft dreht. Warum, Anja?
Die Babys atmen ja im Bauch noch nicht mit der Lunge, dass sie den Sauerstoff aufnehmen, sondern die werden mit sauerstoffreichem Blut über die Plazenta versorgt, durch die Mutter. Und deshalb wird der sogenannte, das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht erklärt, aber wird der Lungenkreislauf einfach umgangen. Die Kinder werden mit Sauerstoff versorgt über die Mutter, über die Plazenta, über das Blut. Und dafür gibt es den sogenannten Ductus Potali, nennt er sich. Ja? Und der verbindet die Lungenarterie mit der Aorta, dass das eben möglich ist, dass die Kinder das Sauerstoff aus dem mütterlichen Blut bekommen. Wenn man jetzt Ibuprofen im dritten Trimester einnimmt, kann das passieren, dass es zum vorzeitigen Verschluss dieses Ductus kommen kann. Und das ist natürlich ein absolutes Problem, weil normalerweise verschließt sich der Ductus Arteriosus Potali erst nach der Geburt. Und
wenn der Kreislauf sich nämlich umstellt, genau, und dann der Sauerstoff über die Lunge nämlich,
genau,
läuft.
Ganz und wenn, genau, das aber jetzt schon während der Schwangerschaft passiert, dass
haben
sich das
wir ein Problem.
Dann haben wir ein Problem, das habe ich gerade schon gesagt, das kann nämlich zu schweren kardiopulmonalen Komplikationen führen. Also Herz und Lunge des Kindes können davon beeinträchtigt werden und das bereits in der Schwangerschaft. Und das ist natürlich ein absolutes Problem und deswegen sollte man unbedingt auf die Einnahme von Ibuprofen im dritten Trimester verzichten.
Langsam werden auch Stimmen schon etwas lauter, dass es auch im zweiten Trimester schon vorkommen kann. Es gibt ja eine ganz tolle Seite, die heißt Embryotox, wo man ja auch sowas immer mal nachlesen kann. Und die haben jetzt auch das zweite Trimester schon gefärbt in Grau und es ist nicht mehr grün. Das heißt, auch bei solchen Medikamenten, erstens könnt ihr immer auf Embryotox auf jeden Fall mal nachschauen und euer Medikament eingeben. Aber noch besser ist es wirklich, es einmal mit eurem Arzt, eurer Ärztin nochmal rückzusprechen, wann ihr in welcher Phase der Schwangerschaft welches Medikament einnehmt, weil das wirklich relevant für auch das Leben eures Kindes sein kann. Und genauso ist es ja auch mit abschwellenden Nasensprays.
Der Klassiker, wenn man erklärt, Klassiker. Ist, greift man sofort dazu. Also ich nehme mich da nicht aus, ich weiß nicht, wie
es dir. Oh, es tut ja auch so gut, ne? Zack, zack in die Nase, dann merkt man so richtig, ne, wie das Luft abschwillt, dann kommt die Luft und dann geht es einem besser. Vor allem ja auch, wenn man in der Schwangerschaft wirklich diese verstopfte Nase über mehrere Wochen, vielleicht Monate sogar mit sich rumträgt, dann hält man es ja vielleicht auch irgendwann nicht mehr aus. Seid aber bitte vorsichtig mit diesen Nasensprays. Hier gibt es nämlich einen Wirkstoff, der enthalten ist, der nennt sich Pseudoephedrin und der sorgt dafür, dass die Blutgefäße sich verengen, ne? Damit eben abschwellend, die Blutgefäße verengen sich, dadurch kriegen wir wieder Luft. Das kann aber auch problematisch für die Versorgung des Babys sein. Deshalb klärt bitte auch da mit euren Ärztinnen einmal ab, dürft ihr das nehmen, ja oder nein.
Und der Beipackzettel liefert ja auch immer eine ganz gute schon Richtung. Ist es denn möglich, ist es nicht möglich? Und erreicht ihr vielleicht, weil Samstag ist, euren Facharzt, Fachärzte nicht? Auch die Apotheken sind eine gute Anlaufstelle, weil auch die wissen in der Regel ganz genau Bescheid, was darf man nicht. Wir haben euch auch noch codeinhaltige Hustenmittel mitgenommen. Da ist es fürs Wochenbett für euch wichtig zu wissen, dass die über die Muttermilch zum Kind gelangen können und das Baby einfach mal schläfriger machen können. Und außerdem können die auch die Atmung beim Kind beeinträchtigen. Deswegen auch die nicht einfach so einnehmen, sondern immer erstmal rücksprechen.
Kommen wir noch zu pflanzlichen Präparaten und hier wichtig, in hohen Dosen. Es geht hier wirklich um eine hohe Dosis. Da denkt man ja auch immer dran, ach, so ein bisschen pflanzlich, auch die Tees, ne? Jetzt auch hier Salbei, Ingwer, Thymian zum Beispiel auch als Tee, das macht nichts. Literweise kann ich das trinken. Naja, passt da ein bisschen drauf auf, denn man denkt ja auch immer so, pflanzlich kann ja nicht schaden, aber auch hier gilt, nehmt das wirklich nur, wenn nötig und so viel, wie ihr denkt, dass es einfach im Rahmen bleibt.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Genau, so geht der Spruch, vielen Dank. Und ihr könnt natürlich Salbeitee und Ingwer- und Thymian-Tee trinken, aber wechselt da auch einfach immer mal ein bisschen ab und trinkt jetzt nicht pro Tag 8 Liter davon, von einer Sorte. Da kann man ja auch so ein bisschen abwechseln.
Und es liegen für einige dieser pflanzlichen Präparaten auch Kontraindikationen vor. Das denkt man immer so gar nicht. Gerade in der Schwangerschaft zum Beispiel nutzen wir ja super gerne pflanzliche Präparate, um zum Beispiel auch die Geburt so ein bisschen anzustoßen. Zum Beispiel beim Wehentee. Ne? Da ist es ja gewünscht, eine wehenfördernde Wirkung zu erreichen. Wenn ihr natürlich aber noch nicht in Nähe eures Entbindungstermins seid, dann ist das natürlich problematisch. Und dann solltet ihr schauen in der Schwangerschaft, dass ihr dann eben nicht diese pflanzlichen Präparate in hohen Dosen zu euch nehmt, weil das sonst zum Beispiel wehenfördernd sein kann und vorzeitige Wehen auslösen kann.
Das heißt zusammenfassend, wenn ihr Medikamente einnehmen möchtet, klärt das bitte einmal mit eurem Facharzt, der Fachärztin ab oder, wie Anja auch schon gesagt hat, einmal mit der Apothekerin oder dem Apotheker. Erwähnt da bitte auch immer nochmal, dass ihr schwanger seid oder in der Stillzeit seid und gerade noch stillt, dann kann man da einfach gut drauf achten. Und ihr könnt natürlich immer auf der Seite von EmbryoTox einmal vorbeischauen, euer Arzneimittel eingeben und dann bekommt ihr da auch schon mal eine erste Bewertung ausgespuckt und beziehungsweise erst schon mal einen Überblick.
Ich finde sogar immer noch wichtig, nicht dieses entweder oder. Ich hatte neulich nämlich den Fall im Wochenbett, deswegen würde ich das gerne noch kurz erzählen. Da war eine fachärztliche Abklärung, es wurde ein Medikament verordnet und sie kam dann nach Hause, damit hat er das geholt, eben nicht nochmal in der Apotheke angesprochen zusätzlich, dass sie eben gerade im Wochenbett ist und in der Stillzeit und ich sehe das Präparat, ich denke, das ist aber absolut kontraindiziert in der Stillzeit. Das hätte ihr dir verschrieben. Ja, ich habe extra gesagt, dass ich stille. Fragt lieber doppelt. Fragt bei eurem Facharzt nach und wenn ihr das Rezept in der Hand haltet und dann in die Apotheke geht, fragt nochmal nach. Und wenn ihr euch dann immer noch unsicher seid, dann schaut auf EmbryoTox und dann könnt ihr ganz sicher sein. Auch das gibt es. Nee, selten, klar. Aber ist mir schon neulich passiert und dachte ich deswegen an der Stelle, bringe ich nochmal mit. Wir haben ein paar Alternativen noch für euch mitgebracht, die ihr ganz bedenkenlos anwenden könnt. Das ist zum einen das Meersalz Nasenspray oder zum Beispiel Kochsalzlösung. Gibt es auch in kleinen Pipetten, könnt ihr euch einfach in die Nase tropfen, um die etwas frei zu machen.
Dann natürlich auch immer toll, Honig. Also entweder einen Löffel Honig einfach abzuschlotzen oder es natürlich auch in ein heißes Getränk reinzurühren. Hat man noch die gleiche Flüssigkeitszufuhr gerade noch on top. Aber auch Engelwurzbalsam ist gegen Schnupfen toll. Kann man schön auf die Nasenflügel auftragen und dadurch kann man auch ein bisschen besser atmen.
Den Zwiebelsaft, den haben wir vorhin schon erwähnt. In der Variante erwähnt für alle Schwangeren mit Gestationsdiabetes. Den könnt ihr aber auch alternativ, wenn ihr keinen Gestationsdiabetes habt, beziehungsweise im Wochenbett seid, keine Probleme im Zucker habt, könnt ihr den mit Honig zubereiten. Geht wunderbar, einfach auch eine Zwiebel aufschneiden, Honig in Esslöffelchen dazu, schön durchschütteln und dann ein bisschen ziehen lassen. Ihr findet dazu auch nochmal ein Erklärvideo von uns auf YouTube. Da sind alle Steps nochmal beschrieben und zeigen wir euch auch, wie das funktioniert. Ist ein fantastisches Hausmittel, hat man immer zu Hause, wenn die Erkältung Samstagnacht sich anschleicht, sofort ansetzen, dass man dann am Sonntag direkt loslegen kann. Und es gibt auch noch einen Sud gegen Husten. Da haben wir einen Blogpost bei uns auf dem Blog, wo wir die Zubereitung und was ihr dafür benötigt nochmal genau erklärt haben. Schreiben wir euch in die Shownotes, dass ihr euch das genau nochmal anschauen könnt.
Das sind schon mal, glaube ich, ganz viele wertvolle Tipps für euch, die wir euch sowohl für die Stillzeit auch fürs Wochenbett mitgeben wollten. Ein Thema müssen wir hier nochmal ansprechen und zwar den Umgang mit Geschwisterkindern. Wenn jetzt nicht nur das erste Kind geboren ist, sondern vielleicht schon vorher Kind geboren ist.
Das ist so schwer. Das macht man sich beim ersten Kind gar keine Gedanken.
Nee, aber beim zweiten ist das, und wenn das wirklich gerade neu geboren ist und vielleicht wirklich in der Winterzeit geboren ist und dann sind die Geschwisterchen ja auch so aufgeregt, ne, und wollen das Kind ja sehen, anfassen, vielleicht auch küssen und knuddeln und man möchte es ja auch, dass es ja eine gute Bindung besteht, man möchte sie mit integrieren, aber da müsst ihr trotzdem auch bei den Geschwisterkindern gut drauf achten, dass ihr einfach die Hände von ihnen wascht, ne, bevor sie das Kind anfassen. Und dass ihr da vielleicht auch getrennte Handtücher nutzt, dass sie wirklich die Händchen einfach gut sauber sind, wenn sie aus dem Kindergarten, der Kita oder auch aus der Schule kommen, dass sie da bitte sich auf jeden Fall gut die Hände waschen. Und vielleicht auch Küsse auf den Mund zu vermeiden. Vielleicht kann man auch auf die Hand küssen oder woanders, aber eben nicht direkt auf den Mund, um einfach die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Und vielleicht auch außerhalb des Neugeborenen eine Kuschelzeit mit Mama zu gewährleisten.
Ganz wichtig, ja.
Dass dann nicht nur die Mama mit dem Neugeborenen kuschelt, sondern vielleicht auch dann die Geschwisterkinder gekuschelt werden können, wenn sie vielleicht auch erkältet sind, dass man ihnen da natürlich auch die Zeit einräumt.
Und wichtig ist auch für eure Kinder dann, die Geschwisterkinder, auch die müssen auf Ruhe achten und da könnt ihr dann in dieser Zeit einfach dafür sorgen, für Zweisamkeit, aber auch für Ruhe, indem ihr zum Beispiel Geschichten vorlest, dass ihr gemeinsam vielleicht malt, ne, dass ihr einfach für eine ruhige Atmosphäre sorgt, trotzdem gemeinsame Aktivitäten macht, die Kinder nicht außen vor lasst, mit integriert, und das ist wirklich ganz hilfreich. Und wenn ihr diejenige seid, die krank ist und ihr nicht die Kapazität habt, euch um ein Neugeborenes und um ein oder mehrere Geschwisterkinder zu kümmern, dann organisiert euch auf jeden Fall, falls möglich, Hilfe von eurem Partner, eurer Partnerin, aber auch vom engsten Familienkreis, von eurer Familie, von Omas, Opas, aber auch Freunde in eurem Umfeld. Die können euch vielleicht die Geschwisterkinder dann auch mal abnehmen. Die freuen sich, ne? Die Omis, wenn sie einen Ausflug machen können, zum Beispiel in den Tierpark. Die Kinder sind abgelenkt in dieser Zeit. Und ihr als Mama kommt einfach mal einen Moment zur Ruhe und könnt wieder Kraft tanken.
Zum Abschluss unseres Wissensteils haben wir euch noch einen kleinen Funfact mitgebracht. Der lautet: Schwangere schnarchen häufiger.
Spricht ja auch niemand drüber, nee, oder?
Ist aber so. Durch die hormonelle Veränderungen schwellen die Schleimhäute nämlich an und viele Schwangere fangen wirklich plötzlich an, in der Schwangerschaft zu schnarchen. Ist doch wirklich lustig.
Absolut, aber spricht ja keine drüber, oder? Nee.
Also da kommen ganz andere Geräuschkulissen nachts dann zum Vorschein.
Und die Männer sind dann erstmal, ne, dann erleben sie dann erstmal mit, was wir häufig viele Jahre so durchstehen müssen. Ja, nicht umsonst gibt es so viele getrennte Schlafzimmer überall, ne? Da kriegen wir als Hebammen ja auch genug mit.
Ja, so ist es. Eine Studie aus der University of Michigan hat sogar gezeigt, dass fast 35% der Schwangeren regelmäßig schnarchen, während es in der Allgemeinbevölkerung eher nur 15% sind. Also da ist verrückt. Ja wirklich auch eine
ganz schöne Steigerung drin. Uiuiui. Und warum erzählen wir euch das? Weil natürlich, wenn ihr eine Erkältung noch on top in der Schwangerschaft habt, dann kann es möglicherweise nicht nur eine anstrengende Zeit für euch als Betroffene sein, sondern auch für euren Partner werden, weil wenn das noch on top dazukommt, ja, dann ist aber Konzert im Schlafzimmer.
Oder dann schnarchen halt beide. Stell dir das vor.
Kann man dann
vor,
schlafen?
Da müsste man mal so Dezibel messen.
Aber das ist ja wirklich verrückt, wie laut wirklich Menschen schnarchen können. Da machen
ja
die Untersuchungen dazu.
Egal ob männlich oder weiblich. Unfassbar, ja. Also jetzt auch in der Schwangerschaft nochmal mehr. Aber
ihr seid nicht allein.
Mussten wir auf jeden Fall hier nochmal mit euch teilen.
Hallihallo.
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community.
Da kommen wir schon zu unserer beiden Lieblingsrubrik, oder Marie?
Ja.
Lieben wir sehr, mit euch in den Austausch zu kommen.
Eure Fragen zu beantworten.
Und wir wollen euch deswegen an der Stelle nochmal ermutigen. Schickt uns eure Sprachnachricht. Habt ihr eine Frage rund um die Schwangerschaft, das Wochenbett, die Geburt, irgendetwas, was euch aktuell beschäftigt, dann immer her damit. Wichtig als Voice, keine Textnachricht. Und ihr könnt uns die ganz unkompliziert über folgende Handynummer zukommen lassen. Das ist die 0152 088 302 03. Und dann, vielleicht schafft es ja schon eure Frage in unsere nächste Folge.
Hören wir doch mal jetzt rein, wer heute uns eine schöne Frage stellt, oder? Los geht's!
Hallo ihr zwei, ich hätte einmal eine wichtige Frage an euch und ich würde mich über eine Antwort total freuen. Und zwar hatte ich gestern einen positiven Schwangerschaftstest und bin seitdem nur am Überlegen, wann ich es in meiner Familie, meinen Freunden und erzähle. Warte ich da jetzt noch ein paar Wochen oder soll ich es direkt erzählen? Gibt es da irgendwie einen richtigen Zeitpunkt oder einen guten Zeitpunkt, wo man es erzählen sollte? Auf jeden Fall lässt mich diese Frage nicht los und ich muss die ganze Zeit darüber überlegen. Und vielleicht habt ihr ja eine gute Antwort dafür. Dankeschön und liebe Grüße.
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Schwangerschaft.
Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Oh, eine schöne Kugelzeit wünschen wir dir.
Ach, wie herrlich. Danke, dass du auch die Frage mit uns teilst. Das ist ja auch schön.
Ich finde, die Frage spaltet die Gemüter. Spaltet die Gemüter? Scheiden sich die Geister? Was sagt
irgendwie
man?
So, ach, wir können es einfach Sprüche. Nicht, wir werden es nie hinkriegen in unserem
also
Leben.
Also eins von beiden, das ist eine Frage, da möge man meinen, wir liegen im Jahr 2025, dass es die gar nicht mehr so häufig gibt, aber das beschäftigt so viele Frauen unmittelbar, nachdem sie den positiven Schwangerschaftstest haben.
Total.
Wann erzähle ich es, wann darf ich es erzählen, ist ja häufig so auch dieses. Und da ist für euch, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, woher kommt das denn eigentlich? Im ersten Trimester kann es statistisch gesehen häufiger zu einer kleinen Geburt, vielen von euch wahrscheinlich besser gekannt unter Fehlgeburt kommen. Man sagt so etwa 80% der Fehlgeburten treten im ersten Trimester auf. Und deswegen sind viele Frauen auch noch im Jahre 2025 geneigt, von der Schwangerschaft erstmal niemanden zu erzählen.
Und trotzdem könnt ihr es auch jetzt entscheiden, wie ihr wollt. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt keinen falschen Zeitpunkt, es gibt nur den Zeitpunkt, den ihr für euch festlegt und der sich für euch gut anfühlt. Ob ihr es direkt allen erzählt, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, oder ihr diese 12 Wochen abwartet.
Oder länger.
Oder länger auch abwartet. Es ist ganz eure Entscheidung. Manche teilen das ja auch so ein bisschen auf, dass sie vielleicht den engsten Familienkreis oder den engsten Freundeskreis schon früher abholen und sagen, hey, schaut mal, wir sind schwanger, wir bekommen ein Baby, und vielleicht nach den 12 Wochen dann es wirklich allen erzählen. Also ihr seid da ganz frei, wie ihr das teilen möchtet. Warum ist das vielleicht ja wirklich auch nochmal so, wie du gesagt hast, eben das Thema Fehlgeburt ist einfach ja, glaube ich, da, und davor ja haben ja auch viele sehr großen Respekt, ja, oder auch Angst, was ja vollkommen legitim ist und was man auch gut nachvollziehen kann. Wichtig ist es tatsächlich nur, und das geben wir euch heute mit auf den Weg, eine Person müsst ihr frühzeitig mit abholen. Und das ist die Hebamme. Wenn ihr eine Betreuung haben möchtet im Wochenbett und die ganz, ganz sicher, wartet bitte die 12 Wochen nicht ab, weil dann einfach ist die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ihr im Wochenbett gut betreut werdet. Das heißt, mit positivem Schwangerschaftstest müsst ihr gar keinem Bescheid sagen, wenn ihr wollt, aber kümmert euch um eine Hebamme, dass ihr einfach eine sichere Betreuung habt. Und auch hier ist es so, wenn es zu einer Fehlgeburt kommen sollte, dann kann es ja auch eine tolle Unterstützungsmöglichkeit sein, die Hebamme, die ihr dann informiert, die euch durch diese Zeit gut begleiten kann, euch vielleicht nochmal 2, 3 Tipps geben kann, falls ihr die haben möchtet oder auch benötigt. Das heißt, daran solltet ihr nur denken.
Ich finde das auch so spannend, wenn man das nochmal so ein bisschen auch weiter nochmal betrachtet. Früher haben ja die Frauen immer gesagt, ich bin gute Hoffnung. So lange her, da erinnern wir uns kaum noch dran. Und das spiegelt es eigentlich so schön wieder, ne? Ich will so guter Hoffnung sein. Und heute ist es eher so, der Schwangerschaftstest ist positiv und dann geht sofort das Gedankenkarussell los. Und das bleibt meistens auch die ersten Tage, aber auch Wochen wirklich bestehen, ne? Wie du schon gesagt hast, Zweifel, Ängste, Sorgen, ist alles okay mit meinem Kind? Hält die Schwangerschaft? Gibt es irgendwelche Komplikationen? Da kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, dass man das vielleicht erstmal auch mit sich ausmachen möchte. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass es auch unglaublich wichtig, glaube ich, ist, mit jemand darüber sprechen zu können. Und wenn denn wirklich eine Fehlgeburt eintritt, eine kleine Geburt, dass man jemanden hat, mit dem man auch drüber sprechen kann, diesen Verlust zu verarbeiten. Und das kann eben die Hebamme sein, das kann aber auch Partner, Partnerin sein oder aber auch Freundin. Manchmal ist es ja auch gut, mit einer Freundin einfach darüber zu schnacken, jemand, wo man einfach mal sein Herz ausschütten kann. Und eigentlich muss man ja auch sagen, möge man auch meinen, dass das Thema Fehlgeburt in dem Jahr, in dem wir leben, eigentlich gar kein Tabuthema mehr ist. Aber es ist eben noch so ein großes, und da kommt ja auch wieder Rattenschwanz her, ne, wo man sagt, wann erzähle ich es, wann darf ich es erzählen, wann kann ich es erzählen, wann ist es sinnvoll. Aber du hast es schon so schön gesagt, jeder Zeitpunkt ist richtig, was sich für euch richtig anfühlt, dann erzählt's.
Ja, weil es einfach auch so emotional ist, ne?
Total.
Und man es ja auch selbst gar nicht steuern kann. Das heißt, gute Hoffnung sein ist ja auch dem zu vertrauen, dem Körper, aber auch der Natur zu vertrauen. Und manchmal ist die Natur skrupellos. Also wir Menschen, beziehungsweise die Fortpflanzung ist einfach nicht 100% optimal, dass es eben ja immer funktioniert, ja. Weil dann vielleicht auch der Bauplan falsch war, die Genetik nicht gestimmt hat, irgendwas nicht richtig war, zu dem Zeitpunkt eben die Natur sagt, okay, jetzt geht es einfach nicht weiter. Das war's, wir müssen jetzt hier aufräumen. Ja, und das ist, glaube ich, sehr schmerzhaft, und ich glaube, jeder geht ja auch anders einfach mit diesem Schmerz um und dieser Trauer, ne? Und ja, wie geht man damit um, gleichzeitig so viel Freude zu spüren und sich über die Schwangerschaft zu freuen, aber gleichzeitig diese Angst mit sich zu tragen, und was passiert, wenn das wirklich eintreten sollte? Und da kann ich es super gut verstehen, dass einfach so viele Ängste da sind und wann erzähle ich es und nicht, aber hört mal in euch rein. Und das Gute auch da, man muss es ja nicht ad hoc in der Sekunde entscheiden. Man kann eine Nacht drüber schlafen, man kann 2 Nächte drüber schlafen, 3 Wochen drüber schlafen, bis man weiß, okay, so machen wir es, das ist unser Plan, dem erzähle ich es oder auch nicht.
Sei denn, man wohnt in einer Region, wie du schon gesagt hast, wo es kaum Hebammen gibt.
Ja, eine Person muss halt informiert werden, das ist leider die Hebamme.
Wir beide kriegen ja so oft Anrufe, da ist der Schwangerschaftstest gefühlt noch nicht mal richtig getrocknet, da werden wir schon angerufen. Wir erfahren es ja teilweise vor Partner, Partnerin. Das ist wirklich inzwischen eine
absurde
Situation.
Ja, aber es ist leider relevant. Ne? Also vor allem in den Sommermonaten, in den Hochbogen, wenn einfach die Geburtenraten steigen, merken wir es einfach, wie die Kapazitäten dann von unserer Seite aus schwinden, weil wir eben einfach nur eine bestimmte Zahl an Familien pro Monat betreuen können. Deshalb, die solltet ihr doch einweihen und das frühzeitig. Aber genau.
Bevor wir weitermachen, gibt es eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt. Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn?
Hallo, Entdeckung der Woche.
Die Entdeckung der Woche habe ich diese Woche wieder dabei.
Ja,
du hast
ich
ja letzte
mich.
Woche schon gesagt, wir machen es immer im Wechsel. Ich hatte so Sorge, als ich es rausgesucht habe, weil wir jetzt ja recht dicht beieinander die Folgen aufgenommen haben, dass du genau diese Entdeckung mitnimmst. Ich war wirklich erleichtert. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass es am Dienstag hieß. Nein, das ist sie nicht. Es geht um was ganz anderes. Ich habe nämlich für dich mitgebracht, Irgendwie schwanger. Der Film auf Netflix, der jetzt sehr lange auf Platz 1 der Charts war. Originaltitel, ich weiß nicht, wie du deinen Netflix eingestellt hast. Kinda Pregnant. Gibt es seit dem 5.2.25 auf Netflix.
Ich habe gerade überlegt, auf Deutsch habe ich gerade den Titel gehört und dachte mir, ich habe ihn
gesehen.
Noch nie gesehen. Wie sieht das Cover aus?
Hauptrolle Amy Schumer, wirkt auch am Drehbuch mit. Die finde ich ja ultra lustig.
Hast du den Film schon gesehen?
Habe ich schon gesehen und ich erzähle dir gleich mehr darüber. Ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich erzähle dir mehr darüber. Regie hat geführt Tyler Spindler, der ist so bekannt für Komödie mit provokantem Humor. Das ist wirklich die zwei zusammen in Kombination sind eigentlich die beste Kombination, wenn man eine lustige Komödie, glaube ich, schauen will. Es geht um Lani, ich weiß, das kriege ich gar nicht mehr zusammen, die ist neidisch auf ihre schwangere beste Freundin. Und da muss ich dich kurz nach abholen, einen Schritt zurückgehen. Die kennen sich schon wirklich seit Kindheitstagen. Die sind zusammen in die Schule gegangen. Mhm. Und die erste Szene des Filmes ist, die beiden auf dem Pausenhof, alle Mädels spielen irgendwie zusammen in der Truppe. Und die beiden alleine am Rand sitzen dort und spielen Geburt.
Sie haben Geburt gespielt.
Da musste ich sofort an dich denken, weil du das ja früher auch immer gemacht hast,
ja.
Und Geburtszelte aufgeschlagen hast.
Deswegen, ich hab's auch gemacht.
Das passt mir die Faust aufs Auge heute, diese Entdeckung der Woche.
Dann weiß ich, was ich heute Abend anschaue.
Genau. Und nachdem sie das erfahren hat, gibt sie sich daraufhin selbst als werdende Mutter aus, indem sie einen falschen Babybauch trägt.
Ah nein, sie täuscht es vor.
Sie täuscht es vor. Und während sie das vortäuscht, du weißt, das Schicksal nimmt immer seinen Lauf, lernt sie endlich und plötzlich den perfekten Mann fürs Leben kennen.
Ach, hey.
Ein absolutes Dilemma, ja. Und weil, klar, ich meine, schließlich kann sie diese Lüge ja dann nicht.
Also, auch egal, ich bin nicht schwanger. Zack, Bauch weg.
Und der Film an sich mischt einfach Humor mit Gesellschaftskritik und behandelt so Themen wie Erwartungen an eine Mutterschaft, gesellschaftlichen Druck. Aber es ist auch so ein bisschen romantischer Aspekt dabei, weil die Lani sich eben verliebt.
Wie fandst du ihn?
Ja. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Die Online-Rezensionen gehen auch so ein bisschen auseinander. Ich bin so ein bisschen, also Amy Schumer, super lustig, finde die mega witzig. Schon wie ich die sehe, ja, sind auch viele von Brides mit dabei, auch so eine lustige Besetzung, also eigentlich sehr lustig. Der Film wird teilweise gelobt für seine Gesellschaftskritik, auch wenn man sich mal so Rezensionen durchliest, weil er einfach versucht, Humor mit einem wirklich tiefer gehenden Thema zu verbinden. Aber für meine Verhältnisse setzt er sich nicht genug mit den gesellschaftlichen Mutterschaftsidealen oder generell mit diesem Thema auseinander.
Also es bleibt etwas an der Oberfläche.
Es ist super an der Oberfläche. Der hat gar keinen Tiefgang und das ist eigentlich schade. Da hätte man, glaube ich, noch mehr draus machen können. Dennoch hat er Platz 1 der Netflix-Charts in vielen Ländern, unter anderem auch Deutschland, erreicht. Ne? Also
muss ich den auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, ihr auch da draußen.
Ich würde das gerne noch mal so ein bisschen aus Hebammensicht aufrollen, dieses Thema. Mhm. Weil ich glaube, dass einige ihn schon gesehen haben und du ihn dir jetzt ja auch anschauen wirst. Und warum ist das denn eigentlich so, dass Mutterschaft oft so als Erfüllung für viele Frauen angesehen wird? Ne? Ist ja ein enormer sozialer Druck. Je älter du irgendwann wirst, und das geht ja Leni eben im Film dann auch so.
Desto mehr wird. Wie alt ist sie da? Ist sie Mitte 30?
So, ja, oder? So ungefähr, genau. Auf jeden Fall im besten Alter. Sie denkt eigentlich, sie kriegt einen Heiratsantrag. Also das beste Alter eigentlich. Und ja, je älter man wird als Frau, steigt ja auch der soziale Druck. Ne? Das ist ja einfach so. Das kennt, glaube ich, jede Frau, die in einem gewissen Alter noch kinderlos ist. Und Frauen, die sich auch bewusst gegen Kinder entscheiden, die stehen ja unter einem immensen Druck in der Gesellschaft und müssen sich ja auch ganz, ganz viel dafür anhören. Und ach, das bereust du irgendwann und da hast du jetzt richtig überlegt. Und was macht das eigentlich mit Frauen, die noch oder generell nicht schwanger sind oder auch sein wollen? Ja? Mhm. Und Druck habe ich gerade schon gesagt, aber es gibt ja auch ganz viele Paare da draußen, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden. Und was das mit denen macht, sich ständig Sätze anhören zu müssen wie, na, wann ist es denn jetzt endlich bei euch? Aber jetzt wird es aber auch langsam mal Zeit. Ja, was so labidar bei vielen über die Lippen gibt, was so tief gehen kann, weil ja nicht jeder ein Schild auf dem Kopf trägt, Kinderwunsch, und sich auch ja nicht jeder mit jedem über dieses Thema generell austauschen möchte.
Und da finde ich die Entwicklung ja schon dahingehend ganz gut, dass man ja ein bisschen davon zurückkommt, danach zu fragen.
Glücklicherweise.
Das, finde ich, streut jetzt schon immer mehr. Auch dieses, wann kommt dann das Zweite, kommt denn überhaupt eins, wann, zu welchem Zeitpunkt, diese idealen heiraten, Kinder kriegen, ne, immer alles Step by Step. Ich finde, das geht schon so ein bisschen zurück, dass man das schon noch wahrscheinlich, also von auf jeden Fall der älteren Generation mehr gefragt wird, aber ich finde, heutzutage nimmt das schon ein bisschen ab, zum Glück. Und ich bin auch wirklich gespannt, vor allem hinter dem sozialen Aspekt, Druck der Gesellschaft, wenn Kinder älter werden, wenn Frauen älter werden, was Social Freezing da machen wird. Mhm. Weil das ja jetzt so ein bisschen, finde ich, auch medial so als der Ausweg gezeigt wird, dass es ja auf jeden Fall, also diese Fruchtbarkeit verlängert. Und man sieht da ja auch die Tendenz auch hin mehr, dass es immer mehr Frauen gibt, die das nutzen, ihre Eizellen wirklich ja einfrieren lassen. Aber da bin ich auch wirklich mal sehr, sehr gespannt, weil natürlich auch nicht nur, wenn man eine Eizelle einfrieren lässt, heißt das, dass daraus ein Kind entsteht, ne? Weil ja trotzdem ein Körper dazugehört, der, die Eizelle muss befruchtet werden, die befruchtete Eizelle muss sich einnisten. Da kommen ja trotzdem noch so ein paar Steps mehr dazu. Aber ich bin da wirklich mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt.
Absolut. Kommen wir nochmal zum Film auch nochmal zurück, weil da wird auch so dargestellt, dass Frauen immer besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge erfahren. Mhm. Das ist, mag schon so sein in der heutigen Zeit.
Schwangerschaft,
ja,
oder wie?
Ja, es gibt ja schon bevorzugt Sitzplätze, Mitgefühl im Job, ach, solche so Geschichten.
So
genau,
das wird,
das wird da so drüber.
Ich stehe für sie auf.
Ja, genau. Aber was da so nicht so dargestellt wird, auch so, das ist ja auch ganz viele Schwangere häufig Nachteile erfahren, zum Beispiel im Job, karrieremäßig, ne? Aber auch das wird da nicht so richtig thematisiert. Und was auch spannend ist, sind so die gesellschaftlichen Erwartungen eigentlich, ne, an das Verhalten einer Schwangeren. Die sind ja immens hoch, auch heute immer noch. Klar, so gewisse Verhaltensregeln, aber was auch, glaube ich, bis heute immer noch sehr präsent ist, ist dieses glücklich sein müssen. Das wird ja aufgegriffen und da wird gut drauf eingegangen. Oder es wird thematisiert, oh gut, jetzt mal geht's so ein bisschen.
Also das Thema, ob man dieses, gerne schwanger ist.
Nee, genau, dieses glücklich, du bist schwanger, also hast du glücklich zu sein. Du darfst nicht kommunizieren, dass vielleicht auch mal was anstrengend ist, dass die Schwangerschaft dir nicht gefällt. Das wird so häufig ja immer noch assoziiert mit dann, du bist nicht dankbar, du bist
eine Schwangerschaft ist keine Krankheit.
Genau, deswegen. Also auch das finde ich nochmal spannend. Und ich fand auch den Aspekt dahingehend nochmal spannend. Warum täuscht man eigentlich eine Schwangerschaft vor? Habe ich dazu gefunden, soziale Vorteile, Anerkennung, Zugehörigkeit, besondere Behandlung, wird im Film auch gut dargestellt, aber auch emotionale Faktoren, ne? Wunsch nach Anerkennung, Angst vor Einsamkeit, ne? Dass man sich ausgeschlossen fühlt aus der Gesellschaft ab einem gewissen Punkt. Und es gibt ja auch das psychologische Phänomen der Scheinschwangerschaft, dass einfach der Körper Symptome zeigt einer Frau, trotz fehlender Schwangerschaft. Haben wir teilweise bis zur Geburt ja bei uns im Kreissaal. Haben wir, glaube ich, jede Hebamme
schon
mal erlebt.
Haben wir schon alle erlebt.
Und finde ich auch nochmal interessant an der Stelle, zu erwähnen, wenn wir über diesen Film sprechen. Ja, jetzt meine Empfehlung, ja oder nein zu diesem Film. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ja, wenn du oder ihr jetzt eine leichte Komödie sucht, welche das Thema Schwangerschaft humorvoll aufgreift. Ich glaube, da kann man sich den gut angucken. Wenn man schon mal mag, dann sowieso. Nein, wenn ihr eine realistische und tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Thema erwartet, da ist der Film nix. Und nein, wenn überzeichnete Klischees und vorhersehbare Handlungen, wenn euch das stört, dich stört, dann guckt ihn dir besser auch nicht an. Also ich glaube, da wirst du enttäuscht sein. Ich finde es aber nochmal einen guten Anlass jetzt, um über Schwangerschaftsmythen und gesellschaftliche Erwartungen zu sprechen. Da habe ich nämlich auch an der Stelle heute noch ein paar mitgebracht, weil wir hatten ja heute nur einen Fact in unserem Wissen. Deswegen habe ich noch ein paar Mythen und Erwartungen zum Film mit. Mythos: Schwangerschaft macht Frauen automatisch glücklicher und erfüllter. Die Realität ist aber, viele Frauen erleben gemischte Gefühle, Unsicherheiten und psychische Belastung. Es sprechen nur nicht allzu viele drüber. Dann habe ich noch einen Mythos dabei. Schwangere stehen automatisch im Mittelpunkt und werden überall bevorzugt behandelt. Häufig erleben Schwangere auch Vorurteile und Druck. Auch das wird gerne mal vergessen.
Mhm.
Schwangerschaft ist immer eine bewusste und klar geplante Lebensentscheidung. Da kommt ganz klar das Viele Schwangerschaften sind ungeplant. Und nicht jede Frau ist sofort begeistert oder freut sich. Nicht umsonst heißt das erste Trimester Phase der Ambivalenz. Ne, kennen wir?
Ja, ich meine, wenn auch die ganzen Symptome dazukommen, starke Übelkeit. Und also ich meine, das trägt ja dann auch nochmal so ein bisschen dazu bei, ne?
Nächster Mythos: Schwangerschaft sichert soziale Anerkennung und Zugehörigkeit. Nein, Schwangerschaft ist kein Muss für ein erfülltes Leben. Frauen ohne Kinderwunsch oder mit unerfülltem Kinderwunsch erleben oft riesengroßen Druck, den wir gar nicht so von außen sehen können. Und wichtig, auch noch ein letzter Mythos: Eine Schwangerschaft ist immer äußerlich sichtbar. Stimmt nicht. Ja, vor allen Dingen zu Beginn einer Schwangerschaft oder auch wenn eine Frau eine spezielle Form des Körpers einfach hat, da kann manchmal eine Schwangerschaft kaum auffallen. Und wir haben auch manche Frauen, die bis kurz vor Geburt in den Kreislauf kommen und du siehst fast gar nicht, dass die schwanger sind.
Ich meine, es gibt ja auch die Schwangerschaftsverdrängung, ne? Dass sie ja wirklich zu uns kommen, beziehungsweise zu uns dann in den Kreißsaal verlegt werden, weil sie sich einfach nur mit Bauchschmerzen in der Notambulanz vorgestellt haben.
Und teilweise zierliche Frauen.
Zierliche Frauen, die dann halt aber unter Geburt kommen und die ja wirklich relativ rasch auch gebären und die meistens in relativ kurzer Zeit danach ein Kind in der Hand halten, wo sie sagen,
Hatte ich alleine in den letzten 8 Wochen 2 Mal.
Ja.
Kommt das gar nicht so selten vor, wie man glauben möchte.
Haben wir wirklich schon oft erlebt, wo wir auch sagen, oder auch oft, ja, auch wir als Hebammen gefragt werden, kommt das häufiger vor? Was heißt häufig vor? Aber es kommt vor. Und wir erleben es immer wieder, ja.
Ja, absolut.
Tolle Entdeckung der Woche, Anja, danke.
Schaust du ihn dir an?
Ich schaue mir einen Trailer auf jeden Fall mal an. Ich schaue es mir nochmal an. Aber ich glaube, ob ich ihn anschaue. Vielleicht
scheinen sich die Geister an dem Film. Ja, ich war danach auch so ein bisschen, dass
ich
dachte,
vielleicht fange ich mal an. Aber allein, ich glaube, weil du ihn mir jetzt vorgestellt hast, schaue ich da auf jeden Fall mal rein und werde dir berichten, falls ich ihn angeschaut habe. Und
ihr könnt,
euch natürlich auch.
Genau. Und ihr könnt uns auch gerne berichten, wenn ihr ihn gesehen habt, wie hat er euch gefallen? Seid ihr genauso zwiegespalten wie ich oder fandet ihr ihn lustig oder fandet ihr ihn ganz schrecklich? Es interessiert uns sehr, mehr zu erfahren, was ihr davon haltet. Und wir freuen uns natürlich auch zu erfahren, was ihr hier von unserem Podcast haltet. Schreibt uns gerne in die Kommentare auf eurer Podcast-Plattform, slidet in unsere DMs auf Instagram, schreibt uns auch gerne eine Mail. Also wir sind sehr gespannt, von euch zu hören.
Und vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr von uns verpasst und nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir hier zum Pläuschlein sitzen.
Dann auch nach unserem Urlaub, nach der Fasnacht.
Oh, da haben wir wieder viel zu berichten.
Da sind wir.
Ich freue mich drauf.
Hoffentlich ordentlich erholt, ohne gebrochene Arme und Beine hier wieder für euch da. Bis dahin, alles Liebe, eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Und immer anders und immer neu. Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern und
Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.